Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie jetzt zur ersten Folge des neuen Jahres 2026 begrüßen. Wir schreiben das Tax Update Februar. Januar haben wir ja im Dezember aufgenommen, von daher ist es jetzt der erste Aufnahmetermin im neuen Jahr. Insofern auch ja frohes Neues von unserer Seite dann noch und auch herzlichen Glückwunsch an alle Prüflinge, die die schriftliche Steuerberaterprüfung bestanden haben. Da sollten mittlerweile auch alle Briefe, sag ich mal, verschickt worden sein. Insofern herzlichen Glückwunsch für alle, die eine positive Nachricht haben. Und ja, ich glaube, der Rest von uns, der darf sich dann bestenfalls über günstigeres Essen freuen, weil wir haben ja jetzt die Absenkung des Steuersatzes auf die Restaurantverpflegungsdienstleistungen, die jetzt natürlich ab 1.1. auch gelten. Ja, einiges los im Januar und ja, im Steuerrecht ist natürlich auch einiges los. Das bleibt wie immer und wir haben einige Themen mitgebracht. Ich bin nicht alleine, ich gehe die Runde durch, darf als erstes begrüßen unsere Steuerberaterin aus Frankfurt, Nathalie Sieb. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp, schön wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du dabei bist. Dann gehen wir erst auf die weiteste Anreise, bis wir dann zur kürzesten Anreise kommen. Frank Schöner wieder dabei, aus München angereist. Grüß dich, Frank.
Servus Philipp, freut mich.
Auch schön, dass du da bist. Und wie gesagt, die kürzeste Anreise, aber trotzdem schön, dass du da bist. Alexander Seidel, unser Umsatzsteuerexperte und Steuerberater, ebenfalls aus Frankfurt. Grüß dich, Alex.
Grüß dich, Philipp.
Ja, dann haben wir die Runde komplett, sind zu viert und wir fangen standesgemäß mit der Steuerpolitik an. Es ist ein bisschen was passiert. Also wie gesagt, gehen Sie nochmal in den Dezember. Da sind einige Gesetzesvorhaben abgeschlossen. Das hatten wir auch in der letzten Folge soweit erwähnt. Das ist auch alles durchgegangen. Insofern da der Verweis auf das Tax-Update Januar. Und was jetzt im neuen Jahr direkt angestoßen wurde am 12.01., damit können wir erstmal anfangen. Also die Debatte rund um die Erbschaftssteuer, die reißt nicht ab. Die SPD hat jetzt wieder einen Vorstoß gewagt und hat sich da auch einen sehr schlauen Slogan ausgedacht. Und zwar fair erben. Die wollen halt alles fair gestalten. Also kleines Wortspiel an der Seite. Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter mit der Debatte. Im Raum steht ein Lebensfreibetrag in Höhe von 1 Million Euro, der aufgeteilt werden soll auf 900.000 Euro Schenkungen zwischen allen möglichen Personen und 100.000 Euro, die on top kommen würden. Und das soll halt diese 10 Jahre nutzbaren Freibeträge dann ersetzen. Und auch Unternehmensfreibeträge von 5 Millionen Euro wurden in den Raum geworfen. Ob das kommt, wird sich zeigen. Ich denke eher nein, weil der Koalitionsvertrag an der Stelle auch recht eindeutig ist, beziehungsweise nicht eindeutig, es steht halt nicht drin. Von daher würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass da nichts kommen wird. Aber ja, wir belassen es erstmal dabei. Also es ist eine Debatte, die jetzt angestoßen wurde, ob da was kommt, beobachten wir. Und wenn da was Neues dabei ist, dann diskutieren wir das natürlich auch gerne. Ja, fangen wir mit den ersten wesentlichen Punkten an. OECD G20 gab es jetzt wieder Neuigkeiten, was Pillar 2 betrifft. Und zwar das Side-by-Side-Package. Das wurde letztes Jahr bereits erwartet, ist jetzt allerdings erst nach der Winterpause am 5.1. gekommen. Zwei Highlights, die ich mal hervorheben würde. Es sind, sag ich mal, die Einführung eines permanenten ETR-Safe Harbors ja, geplant. Der soll jetzt eingeführt werden. Das bedeutet eine vereinfachte Berechnung der effektiven Steuerquote je Steuerhoheitsgebiet. Also, dass man es da, sag ich mal, ab Wirtschaftsjahr 2027 ein Stück weit einfacher hat. Und der CBCR-Safe Harbor, der soll um ein Jahr verlängert werden, was natürlich absolut begrüßenswert ist. Das soll dann bis ins Wirtschaftsjahr 2027 gelten. Insofern hier positive Nachrichten, wenn das soweit alles durchgeht und wir erwarten auch, dass das zeitnah umgesetzt wird. Genau, dann gehen wir noch schnell ins nationale Steuerrecht. Da hatten wir einen Regierungsentwurf vom 14.01. und zwar ist das Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und jetzt der wichtige Punkt und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Und da haben wir zwei Punkte hervorgehoben, die jetzt für uns wichtig sind. Das Berufsrecht lassen wir mal außen vor. Aber der Mindeststeuersatz bzw. der Mindesthebesatz für die Gewerbesteuer, der soll jetzt angehoben werden. Das wurde im Koalitionsvertrag schon tituliert. Der soll auf 280% angehoben werden ab VZ 2027. Und das ist jetzt im Endeffekt der Vorstoß bzw. der Gesetzentwurf, der das auch umsetzen soll. Ganz wichtiger Punkt aus der Grunderwerbsteuer. Wir hatten das ja auch in den letzten Folgen schon. Die BFH-Urteile, die anhängig sind, mit Signing und Closing, beziehungsweise da sind wir jetzt auch beim Bundesverfassungsgericht angekommen. Da wird jetzt praktisch das Gesetz geändert und zwar soll jetzt künftig das schuldrechtliche Geschäft, also das Signing, vorrangig nach 1 Absatz 3 und 3a Grunderwerbsteuergesetz besteuert werden. Das heißt, Closing soll dann keinen weiteren Besteuerungstatbestand auslösen. Insofern hat man jetzt diese Schleife praktisch einmal geschlossen und versucht dadurch jetzt nur eine einmalige Besteuerung dann praktisch als Ergebnis zu haben, was ganz erfreulich ist. Und von der anderen Seite, was noch hervorzuheben ist oder erfreulich ist, also die Anzeige soll dann nur noch nach dem Signing notwendig sein. Das bedeutet dann aber auch, dass das Finanzamt ab diesem Zeitpunkt dann auch schon abschließend besteuern kann. Und die Anzeigefristen nach 19 Grunderwerbsteuergesetz, die werden für alle Beteiligten grundsätzlich auf einen Monat verlängert. Das sind jetzt mal die geplanten Änderungen. Die werden wahrscheinlich auch zeitnah umgesetzt. Von der Timeline am 6.3.2026 soll das dann alles in den Bundesrat gehen. Und ja, wir hoffen, dass das dann auch zeitnah beschlossen wird, weil ab Beschluss bzw. ab Verkündung des Gesetzes sollen diese neuen Regelungen dann auch schon Anwendung finden. Insofern auf jeden Fall erfreulich beobachten und bis dahin, wir haben es in den letzten Folgen auch schon betont, wenn Sie Fälle haben mit Signing und Closing, dass das auseinanderfällt, die Anzeigefristen beachten und auf jeden Fall hier sehr, sehr gründlich arbeiten, weil bis das Gesetz verabschiedet ist, muss man entsprechend noch aufpassen.
Ja, das wird aber grundsätzlich einiges ändern, Philipp, ne? Man hat ja bisher den Vorrang gehabt, grundsätzlich von 1, 2a und 2b vor 1, 3 oder 3a. Das würde man jetzt praktisch hier umkehren, ne?
Ganz genau so ist es.
Und damit hätten wir natürlich auch andere Steuerschuldner, ne? Bei 1, 2a und 2b sind es ja die Gesellschaften und bei 3 und 3a ist es der jeweilige Erwerber. Also ist schon mehr als eine reine Technikalität auch, ne?
Definitiv, ja. Das sollte man auf jeden Fall dann, sag ich mal, wenn das dann alles durch ist, beachten. Und wie du es gesagt hast, da hängt ein bisschen was hinten dran. Insofern halten Sie das im Hinterkopf. Und wie gesagt, wenn das Gesetz dann verabschiedet ist, werden wir uns auf jeden Fall nochmal melden, damit Sie das dann auch wissen. Und bis dahin seien Sie vorsichtig, wenn die Fälle, sag ich mal, auseinanderfallen mit Signing und Closing. Dann haben wir die Steuerpolitik auch soweit geschafft. Dann springen wir direkt in Medias Res. Wir fangen an mit der Körperschaftssteuer. Und da hat uns die Nathalie ein bereits bekanntes Urteil mitgebracht, was jetzt in ein BMF-Schreiben gegossen wurde. Aber du hast uns den Urteilsfall auch nochmal kurz zusammengefasst.
Genau, um uns das ganze Thema mit der Organschaft und einer atypisch stillen Beteiligung in Erinnerung zu rufen, möchte ich nochmal kurz den Sachverhalt vorstellen. Es ging um eine in Liquidation befindliche GmbH, die schloss mit einer GmbH und Co. KG einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. In den Folgejahren beteiligte sich die KG dann an der GmbH als stille Gesellschafterin und zwar in Form einer atypisch stillen Gesellschaft. Das Finanzamt und die GmbH gingen auch übereinstimmend bei dem Vertrag davon aus, dass es sich um eine steuerliche Mitunternehmerschaft handelt. Und in den Jahresabschlüssen der GmbH wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von 90% ausgewiesen und die verbleibenden 10% wurden als Ergebniszurechnung an die KG als stille Gesellschafterin ausgewiesen. Im Rahmen einer Außenprüfung versagte das Finanzamt dann die körperschaftsteuerliche Organschaft mit der Begründung, dass eine GmbH, an der eine atypisch stille Gesellschaft bestehe, nicht Organgesellschaft sein könne. Und der BFH hatte die rechtliche Frage zu klären, ob der unter Berücksichtigung der Gewinnbeteiligung eines stillen Gesellschafters der ganze Gewinn an den Organträger abgeführt wurde. Nun zur Entscheidung des BFH. Aus Dezember 24, der BFH entschied, dass das Bestehen einer atypisch stillen Gesellschaft an der Organgesellschaft unschädlich ist und gab der Klage statt. Im Wesentlichen schloss er sich der überwiegenden Meinung des Schrifttums an und die Literaturmeinung stützt sich hierbei auf eine zivilrechtliche Betrachtungsweise. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Organgesellschaft werde die Gewinnbeteiligung des atypisch stillen Gesellschafters als Aufwand bilanziert und der nach Aufwandsabzug ausgewiesene Gewinn sei der ganze Gewinn. Nun zu den Praxisfolgen. Mit der Entscheidung widersprach der BFH zunächst der bisherigen Verwaltungsauffassung und die Finanzverwaltung hat jetzt zwischenzeitlich auf die jüngste Rechtsprechung reagiert und das neue BMF-Schreiben vom 13. November 2025 ersetzt das bisherige aus dem August 2015. Abweichend von der früheren Auffassung der Finanzverwaltung kann eine Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung besteht, nunmehr Organgesellschaft sein. Die Stellung als Organträgerin ist für eine Kapitalgesellschaft, an der eine atypisch stille Beteiligung besteht, nur unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich. Und das BMF sieht in diesen Fällen auch eine Billigkeitsregelung vor und bei Detailfragen lohnt sich der Blick in das entsprechende Schreiben.
Ja, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Billigkeitsregelungen sind sowieso generell gerne gesehen und wie gesagt, also das Urteil hatten wir damals auch in der Folge. Jetzt haben wir das BMF-Schreiben, insofern ist es jetzt auch gefestigt und da kann man sich im Zweifelsfall dann auch dran orientieren.
Also das heißt, klar ist es für die Organgesellschaft, da hat sich die Finanzverwaltung der Rechtsprechung voll angeschlossen dann offensichtlich. Ne? Und aber für den Organträger muss man doch nochmal genauer hinschauen dann offensichtlich.
Genau, richtig, Frank. Das hat die Finanzverwaltung jetzt so akzeptiert und sich in dem neuen Schreiben auch angeschlossen. Aber wenn man eben die atypisch stille Beteiligung an der Organträgerin hat, sollte man nochmal aufpassen.
Genau, insofern da Vorsicht walten lassen. Ja, dann schließen wir auch schon den Teil der Körperschaftssteuer. Dann schwenken wir die Farbe auf Orange. Der Alex hat uns aus der Umsatzsteuer was mitgebracht. Das Thema hatten wir auch am Rande bereits in unserer, ich glaube, Dezember- oder November-Folge erwähnt. Und es geht um die Abschaffung der Umsatzsteuer-Lagerregelung. Alex, was gibt es da Neues?
Ja, genau, Philipp. Ich vermute, es war die Dezember-Folge. Können Sie gerne natürlich nachhören und uns korrigieren. Ich stelle Ihnen ein aktuelles BMF-Schreiben vor, das die Übergangsregelungen zu einer Steuerbefreiung enthält, die zum 01.01.2026, also nach gut 20 Jahren, aufgehoben wurde. Konkret geht es um § 4 Nummer 4a USDG, also um die Steuerbefreiung in Zusammenhang mit Umsatzsteuerlagern. Auch wenn die Vorschrift nunmehr der Vergangenheit angehört, hole ich sie kurz ab, in welchen Fällen diese angewendet werden konnte. Nach § 4 Nummer 4a waren Lieferungen steuerbefreit, in denen bestimmte Gegenstände, zum Beispiel Mineralöle oder chemische Erzeugnisse, in ein Umsatzsteuerlager eingelagert wurden, innerhalb eines Umsatzsteuerlagers verkauft wurden oder von einem Umsatzsteuerlager in ein anderes Umsatzsteuerlager transportiert wurden. Mit dieser Vorschrift setzte der Gesetzgeber insbesondere ausländischen Unternehmern einen Anreiz, Umsätze in Deutschland auszuführen, ohne sich dabei umsatzsteuerlich in Deutschland registrieren lassen zu müssen. So konnten ausländische Unternehmen beispielsweise ruhende Lieferungen innerhalb von Umsatzsteuerlagern ausführen, ohne dass dabei Umsatzsteuer gegenüber dem deutschen Fiskus entstanden ist. Die Steuerschuld wurde dabei auf den Unternehmer abgewälzt, der die Waren aus dem Lager endgültig auslagerte, sodass letztlich die bis dahin erfolgten Lieferungen von der Umsatzsteuer befreit verblieben. Soweit so gut, weshalb gab es dann entsprechende Gründe, diese Regelung letztlich aufzuheben. Im Grunde ist das Bundesfinanzministerium hier der Empfehlung des Bundesrechnungshofs gefolgt, zu dessen Aufgaben ja mitunter die Prüfung der staatlichen Haushaltsführung zählt, um staatliche Misswirtschaft möglichst zu vermeiden. So stellte der Bundesrechnungshof in seiner immerhin 21-seitigen Empfehlung gegenüber dem BMF klar, dass die Umsatzsteuerlagerregelung in Deutschland mehr Schaden und Aufwand verursache, als diese dem Land von Nutzen sei. Dabei wurde bemängelt, dass das BMF die tatsächliche Anzahl von Umsatzsteuerlagern in Deutschland nicht kenne und keine belastbaren Aussagen über die wirtschaftliche Bedeutung der Regelung treffen könne. Weiterhin wurde laut dem Rechnungshof gegen 42% der Umsatzsteuerlagerhalter strafrechtlich ermittelt, da die Abnehmer der Waren oftmals unbekannt verblieben. Des Weiteren, das weniger eine Anmerkung des Bundesrechnungshofs, aber mehr im Grunde eine, ja, ich will nicht sagen ein deutsches Problem der Umsetzung von Regelungen, war die Umsatzsteuerlagerregelung in Deutschland wesentlich komplexer gefasst als in anderen Mitgliedstaaten, sodass Steuerpflichtige auch bei Vorliegen von Zoll- oder Verbrauchsteuerlagern stets separat prüfen mussten, ob zusätzlich auch die Tatbestandsmerkmale für Umsatzsteuerlager erfüllt waren. Wenn wir nach Belgien blicken, sehen wir zum Beispiel, dass dort Unternehmen von Umsatzsteuerlagern auch ausgehen dürfen, wenn die Voraussetzungen für Verbrauchssteuerlager dort vorliegen. Eine separate und oftmals risikobehaftete Prüfung bleibt somit, zumindest in Belgien, den Steuerpflichtigen erspart. Resultierend aus diesen Gründen und da eine Abschaffung der Regelung unionsrechtlich zulässig ist, wurde die Aufhebung der Regelung nun auch umgesetzt. Bevor wir aber dieser Steuerbefreiungsvorschrift Goodbye sagen und uns in Gänze verabschieden, kommen wir aber nun zu den wichtigsten Übergangsvorschriften aus dem anfangs genannten BMF-Schreiben. Erstens Gegenstände, die vor 2026 eingelagert wurden und sich Ende 2029 noch in einem Umsatzsteuerlager befinden, gelten Ende 2029 als ausgelagert und damit als steuerpflichtig geliefert. Zweitens erfolgt die Auslagerung der Waren vor 2030, entfällt die Umsatzsteuerbefreiung, wie bisher, bereits im Zeitpunkt der erfolgten Auslagerung. Und drittens Leistungen, um nun auch auf den Paragraph 4 Nummer 4a Buchstabe b einzugehen, die ab 2026 an bis Ende 2025 eingelagerten Gegenständen erbracht werden und mit deren Lagerung, Erhaltung oder Verkaufsvorbereitung zusammenhängen, bleiben bis Ende 2029 weiterhin steuerbefreit. Letzteres betrifft vor allem Leistungen, die von Umsatzsteuerlagerbetreibern erbracht werden. Was können Sie nun für die Praxis mitnehmen? Da möchte ich Ihnen zwei Punkte an die Hand geben. Da nun die Übergangsfristen bekannt sind, sollten Sie rechtzeitig prüfen, ob gegebenenfalls ein Verkauf eingelagerter Waren vor Ablauf der Fristen sinnvoll ist. Vor allem, wenn Sie ausländische Unternehmen führen, die nicht in Deutschland registriert werden sollen, Stichworte Melde- und Erklärungspflichten, besteht nun für Sie Handlungsbedarf. Als zweiten Punkt möchte ich Ihnen mitgeben, dass es sich darüber hinaus auch empfiehlt, sich ganz im Allgemeinen den Paragraph 27 USDG anzuschauen, da darin sämtliche Übergangsregelungen angegeben sind, die sich nunmehr auf immerhin über 40 Absätze belaufen. Hier einen Überblick zu haben, welche Regelungen für Ihr Unternehmen relevant sind, kann nur von Vorteil sein.
Definitiv. Die Praxistipps, die nehmen wir natürlich gerne mit. Besten Dank, Alex. Ja, Wahnsinnszahlen. Das wäre allein schon eine Statistik des Monats wert gewesen, dass dann 42% dann wirklich mit falschen Angaben dann in die Steuererklärung reingegangen sind, dass das alles strafrechtliche Konsequenzen hatten.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Genau. Es wurde strafrechtlich ermittelt. Man muss aber auch sagen, dass die totale Zahl an Umsatzsteuerlagern in Deutschland relativ gering ist. Und deswegen hat eben dieser Bundesrechnungshof dann auch, ich sag mal, seine Prüfungen vorgenommen und dann diese Empfehlung ausgesprochen gegenüber dem Bundesfinanzministerium, um eben diese Regelungen dann in Deutschland aufzuheben. In anderen Ländern.
Dem ist das Ministerium natürlich gerne nachgekommen.
Ja, tatsächlich gar nicht so gerne zunächst. Also hatte dem erstmal widersprochen und begründet, dass das eine tatsächliche Vereinfachung sei, auch für Unternehmen. Aber je komplexer man halt dann diese Regelung auch umsetzt und je höher man die Anforderungen gestaltet an die Steuerpflichtigen, desto weniger wird die dann in Summe auch in Anspruch genommen. Und daran ist es dann auch mitunter gescheitert, weil in anderen Ländern, ob das jetzt Belgien, in den Niederlanden kenne ich das noch, und oder auch Italien ist, da sieht man halt, dass dann ja diese Regelung viel öfter auch angewendet wird. Mhm. Aber einfach, weil die Anforderungen dann geringer sind und man es, so war das auch mal eins gedacht, diese Regelung dann auch als Vereinfachung eher wahrnehmen kann.
Ja gut, das kennt man ja bei uns, ne, dass da der Goldstandard gilt, was irgendwelche Nachweise
mehr
und so
in die Voraussetzungen genau. aufnehmen als
und
einen
dann,
zu wenig.
Und dann ja, und dann so kann sowas das. Natürlich kippen, dass die Vereinfachung keine mehr ist, ne, im
ja.
Ergebnis.
Ja. Ja, wie gesagt, das sieht man ja in den Zahlen, also wenn 42% der Leute das falsch gemacht haben, das wird wahrscheinlich auch nicht dran liegen, dass sie irgendwelchen kriminellen Charakter dahinter hatten, sondern eher, dass die Regelung
Zahl, ja.
kompliziert ist, genau. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Genau, passen Sie da auf. Wie gesagt, die zwei Praxistipps vom Alexander, die nehmen wir natürlich gerne mit und beachten Sie das. Und wenn Sie davon betroffen sind, bereiten Sie sich vor, screenen Sie das im Konzern, damit Sie dann nicht überrascht sind, wenn dann endgültig diese Regelung dann irgendwann ausgelaufen ist. Schwenken wir die Farbe auf hellblau. Der Gewerbesteuerblock steht an. Frank, du hast uns zwei Themen aus der Gewerbesteuer mitgebracht. Einmal wieder unser Dauerthema, erweiterte Kürzung. Und dann haben wir noch einmal ja, ein Thema mit der Abwehrbewirkung. Ich übergebe dir gerne den Staffelstab.
Ja, danke Philipp. Mit was fangen wir an? Fangen wir mal mit der Abfärbung an. Da habe ich einen Fall mitgebracht, eine Entscheidung des Finanzgerichts Köln, die aber rechtskräftig ist, die Streitjahre 1993 bis 1995 betrifft. Also ein alter Fall, der schon mehrfach zwischen BfH und Finanzgericht hin und her ging. Gleichwohl sind die Grundsätze aber noch aktuell und erwähnenswert. Worum ging es? Die Konstellation ist relativ einfach beschrieben. Man hatte eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die Immobilien vermietete, also Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielte. Und diese wiederum war beteiligt an einer gewerblichen Mitunternehmerschaft. Und was klar ist, dass die vermögensverwaltende Personengesellschaft dann insgesamt gewerblich wird, also die Abfärbewirkung eintritt nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 Alternative 2 Einkommensteuergesetz. Die spannende Frage ist aber, unterliegen diese originären Einkünfte der vermögensverwaltenden Personengesellschaft auch der Gewerbesteuer. Also werden dadurch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gewerbesteuerpflichtig. Und das Finanzgericht Köln entschied hier nein. Die Gewerbesteuerpflicht tritt nicht ein für die eigenen vermögensverwaltenden Einkünfte. Und zwar hat man das auf Erwägungen gestützt der Gleichbehandlung mit Einzelunternehmern, denn da gilt ja die Abfärbung nicht. Und von dem her hat man gesagt, man möchte hier die Personengesellschafter nicht schlechter stellen als Einzelunternehmer und eben diese Einkünfte von der Gewerbesteuerpflicht ausgenommen. Und hat das gemacht, also das Urteil ist rechtskräftig, man kann sich letztlich darauf berufen und es verweist auch auf ein entsprechendes BfH-Urteil aus dem Jahr 2019, genauer gesagt vom 6. Juni, was das schon ausgesagt hat im Kern. Und von dem her sind das, glaube ich, sich immer mehr verfestigende Rechtsgrundsätze. Zwei Hinweise dazu allerdings. Also zum einen, die Finanzverwaltung wendet diese Rechtsgrundsätze wohl so nicht an. Es gibt ein BMF-Schreiben. Also von dem her müsste man sich's wohl auch weiterhin erstreiten. Und der zweite Hinweis, die Abfärbewirkung nach der Alternative 1, also wonach Personengesellschaften insgesamt als gewerblich gelten, wenn sie auch unter anderem eigene gewerbliche Tätigkeiten haben, die wird anders behandelt. Also da wirkt die Abfärbewirkung tatsächlich so, dass alle Einkünfte auch der Gewerbesteuer unterliegen. Also ja, insoweit ein Unterschied. Das muss man hierbei beachten.
Das nehmen wir natürlich gerne mit. Also grundsätzlich erfreulich, aber 1995, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das
sind ja, 1993 Wahnsinn. Bis 1995 und der Fall liegt auch schon recht lang beim Finanzgericht, war dann auch schon beim BfH, ging dann wieder zurück, also mehrmals hin und her und fand dann jetzt letztendlich seinen Abschluss. Es hat sogar nochmal eine Nichtzulassungsbeschwerde gegeben und die wurde dann letztlich im Mai 2025 als unbegründet zurückgewiesen.
Wahnsinn. Dürfte rekordverdächtig sein, 29 Jahre von...
Aber wie gesagt, das, was da entschieden ja worden ist, hat aktuelle Gültigkeit.
Definitiv, ne?
Sonst hätten wir es hier definitiv jetzt auch nicht vorgestellt.
Ja, auch das Aktenzeichen, was du gerade genannt hast von dem BfH-Urteil vom 6.6.2019, das packen wir dann auch nochmal in die Shownotes. Also wie gesagt, wenn unbedingt man sich erstreiten muss, dann können Sie darauf gerne zurückgreifen. Und vielleicht hilft Ihnen das ja an der einen oder anderen Stelle weiter. Genau, dann kannst du auch gerne direkt mit dem zweiten Thema weitermachen. Dauerthema, erweiterte Kürzungen.
Ja, immer wieder streitanfällig. Hier auch ein Urteilsfall, Finanzgericht Münster, auch rechtskräftig. Es ging hier um die Streitjahre 2016, 2017. Das ist interessant zu erwähnen, weil sich die Rechtslage seitdem etwas geändert hat. Aber gleichwohl muss man auf diese Konstellation aufpassen. Und zwar ging es hier um die Weitervermietung von fremdem Grundbesitz. Also man hatte hier eine Gesellschaft, die eigenen Grundbesitz vermietete. Soweit erstmal in Ordnung. Und sie vermietete aber auch Fremdengrundbesitz weiter, also pachtete selbst an und vermietete weiter, ohne Aufschlag, wie die Gesellschaft vortrug, und wollte aber insgesamt die erweiterte Kürzung haben für alles. Und das Finanzamt lehnte das ab und Finanzgericht hat dem Finanzamt auch Recht gegeben, weil begünstigt nur die Verwaltung von eigenem Grundbesitz ist, ja, und eben nicht von Fremden. Und das soll bei Kapitalgesellschaften auch dann gelten, das war hier die Besonderheit dieses Falles, wenn dies ohne Gewinn Erzielungsabsicht erfolgt. Also selbst wenn der Grundbesitz zu Einstandspreisen weitergereicht wird, die Miete 1:1 verrechnet wird, wäre das hier schädlich, also zumindest bei Kapitalgesellschaften. Und das bedeutet in dem Fall eine Schlechterstellung gegenüber Einzelunternehmern oder Personengesellschaften, weil da wäre so eine Tätigkeit ohne Gewinnerzielungsabsicht ja grundsätzlich außerhalb der Einkunftssphäre und insofern unbedeutend. Also insofern hier die Konstellation bei Kapitalgesellschaften ungünstiger als bei Einzelunternehmen. Und ja, welche Schlussfolgerungen sind jetzt letztendlich daraus zu ziehen? Drei Stück habe ich mir da mal überlegt. Also zum ersten Mal versuchen, diese Konstellation zu vermeiden. Wenn man das denn wirklich so im Verhältnis zu den Mietern hat, dass man die Mietverhältnisse trennt, ja, die Weiterreichung von fremdem Grundbesitz über eine separate Gesellschaft, über separate Verträge vereinbart. Das wäre mal das Erste. Dann, wenn man die Konstellation schon hat, dass man überlegt, ob man die Bagatellgrenze in Anspruch nehmen kann, die seit 2021 gilt. Ja, 5% schädliche Nebentätigkeiten sind ja erlaubt seitdem. Das war eben damals noch nicht der Fall. Und dritte Möglichkeit, der vierte Senat des BFH, der ist, was das angeht, etwas großzügiger als hier das Finanzgericht gewesen ist. Der vierte Senat hat geurteilt im Jahr 2020, dass eine Ausnahme gelten soll für die Weiterreichung von fremdem Grundbesitz, wenn das ein sinnvoller und zwingender Teil der Vermietung des eigenen Grundbesitzes ist. Dass es dann unschädlich sein soll. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eher eine Abwehrstrategie. Verlassen würde ich mich darauf nicht.
Ja, vor allem muss man das ja dann im Zweifelsfall auch wieder darlegen und nachweisen. Und das könnte ich mir vorstellen.
Genau, es ist aber, wenn ja, die Situation eben eintritt und man hier mit dem Finanzamt in der Diskussion ist, könnte das auch noch eine Argumentation sein, die hilft.
Genau, für die Abwehrberatung auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ansonsten die ersten zwei Punkte vom Frank gerne mitnehmen und prüfen, ob das, sag ich mal, noch gerettet werden kann, bevor das Finanzamt hier hellhörig wird, nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, Dauerthema erweiterte Kürzung. Besten Dank, Frank. Das werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen weiterhin öfter haben. Insofern, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit diesem Paragraphen beschäftigt haben. Genau, dann schwenken wir von hellblau ins internationale Steuerrecht. Hier haben wir zwei Punkte mitgebracht, die sich aber thematisch ganz gut ergänzen. Und zwar, wir haben ein BMF-Schreiben vom 24.12.2025. Scheint irgendjemand noch im BMF gearbeitet zu haben an dem Tag. Und zwar geht es hier um die statische Auslegung von DBAs, also die Frage, ob es statisch oder dynamisch auszulegen ist. Und wir hatten damals schon mal das BFH-Urteil besprochen, das ist vom 19.04.2023, also relativ lange her. Und der hatte damals schon bestätigt, dass die DBAs statisch auszulegen sind. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn ein DBA, sag ich mal, verkündet wird, dass das praktisch in Anführungszeichen eingefroren wird und dass der Stand damals auch des Musterabkommens etc. dann praktisch die Geltung entfaltet und dass das nicht dynamisch auszulegen ist. Das heißt, wenn es Änderungen gibt im Musterkommentar oder ähnlichem, dass das entsprechend dann die Wirkung auf den damaligen Zeitpunkt dann praktisch ja abändert oder zurück entfaltet. Ja, und das BMF, wie gesagt, hat am 24.12. dann das Schreiben veröffentlicht. Das kann man mehr oder weniger als Leitfaden verstehen. Und es sind insgesamt vier Punkte, die man jetzt mal zusammenfassen kann, wie das jetzt zu verstehen ist oder wie das dann auszulegen ist. Also Punkt 1, der Wortlaut des DBAs zum damaligen Zeitpunkt gilt. Das ist im Endeffekt die Auslegungsgrenze. Der Punkt 2, das ist dann schon an einige Voraussetzungen geknüpft. Also wenn das DBA dem OECD-Muster Abkommen entspricht, dann kann man auch davon ausgehen, dass der Musterkommentar als widerlegbares Indiz für die Auslegungspraxis dann der beiden Staaten dann gilt. Da gelten allerdings auch die enthaltenen Bemerkungen, also diese Observations der OECD-Mitgliedstaaten genauso. Das heißt, das muss man dann auch beachten. Der dritte Punkt, man muss dann natürlich auch zeitpunktbezogen schauen, also der Anwendungszeitpunkt gilt, wenn der Musterkommentar über die Jahre dann geändert wurde, muss man natürlich aufpassen, was wurde geändert und gilt das eventuell zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt mein DBA anwenden will, nicht. Das heißt, da Achtung mit dem Zeitpunkt und der letzte Punkt, also wenn der DBA-Wortlaut vom OECD-Musterabkommen dann abweicht, dann gelten natürlich auch abweichende Verwaltungsanweisungen, also beispielsweise die im Bundessteuerblatt veröffentlichten BFH-Rechtsprechungen und Urteile, dann gehen die natürlich vor. Und das muss man dann entsprechend dann in diesem, sag ich mal, Vierklang in Anführungszeichen dann beachten und sich dann daran langhangeln. Ja, das, wie gesagt, dient als Leitfaden, ist für die Praktiker ganz interessant, die relativ oft mit DBAs dann zu tun haben. Insofern beachten Sie das Schreiben vom 24.12. Wir packen die Information natürlich dann auch nochmal in die Shownotes, dass Sie sich da nochmal ein bisschen einlesen können. Genau, thematisch passt das auch ganz gut. Und zwar gab es dann am 7.1.2026 noch ein weiteres BMF-Schreiben und das hat uns die Nathalie mitgebracht.
Ja, das wurde auf der Website vom Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht und stellt die Übersicht dar über den Stand der gegenwärtigen DBAs, andere Abkommen im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen. Insbesondere das DBA mit Belarus ist vollständig ausgesetzt und bei den Ländern Russland, Trinidad und Tobago nimmt das BMF Bezug auf die Anwendung des Steueroasenabwehrgesetzes. Und bei den anderen DBAs sollte man insbesondere auf die Linie am Randbereich achten. Die stellt auch nochmal dar, bei welchen Ländern sich insbesondere Änderungen ergeben haben, und alles Weitere eben auf der Website des BMF.
Genau, den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Da können Sie sich dann im Zweifelsfall reinklicken oder wenn Sie sich vor der mündlichen Prüfung, wenn Sie den positiven Brief erhalten haben, natürlich dann nochmal vorbereiten wollen, dann finden Sie den Link bei uns in den Shownotes. Ja, dann haben wir den fachlichen Teil soweit abgeschlossen. Kommen wir noch zur Statistik des Monats und das passt jetzt auch thematisch ganz gut. Wir haben nämlich erstmals detaillierte Ergebnisse von der Steuerberaterprüfung hier in Baden-Württemberg. Also man kann das praktisch als Notenspiegel verstehen. Alex und Nathalie, ihr habt die Punkte, beziehungsweise wir hatten das in der Vorbereitung schon besprochen. Frank, Schätzungsfrage an dich. Was meinst du, wie viele Leute in Baden-Württemberg, insgesamt 576 Teilnehmer, haben denn mit besser als 3,0 abgeschnitten?
In Prozent jetzt.
Also in Prozent oder die Gesamtzahl von 576 Teilnehmern?
Besser als 3,0. Da geht es jetzt um die schriftliche? Oder?
Um die schriftliche, genau.
20%.
20% besser als 3,0. Das wäre viel. Also wir haben insgesamt 4 Leute, nicht Prozent. Wir sind insgesamt bei 0,7%.
0,4%.
0,7%. Also 4 Leute von 576 haben besser als 3,0 abgeschnitten.
Aber da muss man sich Sorgen machen um den Berufsstand,
das
muss ich wirklich
Wahnsinn
sagen.
Ja. Nee, also das ist ganz spannend. Wie gesagt, wir haben das jetzt mal als Statistik mit aufbereitet oder mitgenommen, weil das jetzt das erste Jahr ist, wo das detailliert verkündet wird und veröffentlicht wird. Man kann das praktisch als Notenspiegel verstehen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, da ist eine Gauss-Verteilung mit drin. Und klar, also wie erwartet, bei 4,5 ist der Ausschlag am höchsten. Da sind es 72 Leute, 12,5% der Teilnehmer, die dann mit 4,5 abgeschlossen haben. Und ja, also insgesamt von den 576 Leuten haben 305 bestanden, 271 sind durchgefallen. Die meisten haben mit 4,5 abgeschlossen, das sind 72 Teilnehmer. Wenn man dann tatsächlich nach vorne geht, also es wird dann immer dünner. Wie gesagt, wir sind bei unter 3,0 mit 0,7% vertreten. 3,0 haben wir 1%, 3,16 haben wir 1,7%. Also das ist schon sehr, sehr dünn. Das spricht natürlich dafür, dass die Prüfung extrem schwer ist und es ist natürlich immer noch die größte Hürde auf dem Weg zum Steuerberater. Was allerdings auch ganz spannend ist, das wird auch erstmals veröffentlicht, wie viele Personen haben denn digital geschrieben und wie viele dann praktisch auf Papier, also handschriftlich, die Prüfung dann abgelegt. Digital waren es 217, auf Papier waren es 359. Also ja, es nimmt sich einigermaßen fast die Hälfte. Also es ist zumindest auf dem Weg, dass es sich annähert an die Hälfte. Es sind schon mal einige, die digital schreiben. Und 2026 werden jetzt auch einige Bundesländer noch dazukommen. Also der Trend, ja, geht voran. Und das wollten wir Ihnen auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen. Wie gesagt, erschreckende Ergebnisse teilweise. Also der Notenspiegel macht keinen Mut wirklich.
Ja, wobei muss man wahrscheinlich, also ich meine, die war schon immer schwer. Die ist nach wie vor schwer. Und so muss man das wahrscheinlich auch sehen. Das wird wahrscheinlich nicht groß abweichen von den Statistiken. Oder wenn man die Statistiken geführt hätte von den Vorjahren. Nicht umsonst ist ja in der Diskussion, dass man das ein Stück weit
separiert dann auch, ja.
Vereinfacht oder separiert, ja. um einfach hier den Zugang zu erleichtern. Denn uns gehen ja in den nächsten Jahren dann auch zunehmend die Steuerberater aus, ne? wenn viele Boomer dann in Rente gehen.
Ja, muss man sagen. Also wenn man sich das Durchschnittsalter der Steuerberater anschaut, das ist relativ hoch. Ich glaube, bei den Wirtschaftsprüfern waren wir bei 55 Jahre Durchschnittsalter. Bei den Steuerberatern liegen wir zwar noch ein bisschen besser, aber ja. Je mehr Jahre ins Land gehen, desto schlechter wird natürlich auch dieser Altersschnitt. Ich bin auch bei dir. Ich denke mal, das wird im Vergleich zu den Vorjahren ähnlich gewesen sein. Man wird wahrscheinlich ein paar Abweicher nach vorne haben, dass auch mal ein Einserschüler oder Zweierschüler dann oder Prüflinge dabei sind. Aber größtenteils dürfte das auch Bestand für die letzten Jahre gehabt haben. Damit würde ich die Folge Februar 2026 beschließen. Ich bedanke mich in der Runde. Nathalie, danke, dass du dabei warst.
Gerne, gerne.
Frank, auch schön, dass du angereist bist.
Hat Spaß gemacht, Philipp.
Mir auch. Und auch Alex, schön, dass du angereist bist.
Gerne, Philipp.
Ja, und dann bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und von unserer Seite drücken wir natürlich die Daumen, also alle, die einen positiven Brief von der Kammer erhalten haben und jetzt die mündliche Prüfung ansteht. Wir drücken die Daumen, dass das alles klappt und dass Sie dann auch bald Ihre Urkunde in den Händen halten. Und ja, wenn wir natürlich dann bei der Vorbereitung ein Stück weit helfen konnten, freut uns das umso mehr. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns weiterhin über die mündliche Prüfung treu bleiben und an alle, die uns auch abseits der schriftlichen und mündlichen Steuerberaterprüfung verfolgt haben, auch ein dickes Dankeschön. Und ja, dann hören wir uns im März wieder, wenn es dann zum Tax-Update März wieder heißt. Das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöne und Partner.